Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Bei einer neuen Folge Single Trails und Single Malt. Und heute haben wir einen besonderen Gast. Ich habe gerade erfahren, dass wir einen prämierten Gast haben. Hatten wir bestimmt sicherlich schon in der Show, ohne dass wir es wussten. Aber heute wissen wir es. Es ist Max Holz. Grüß dich, Max.
Servus, Jasper.
Max ist Cross-Country-Fahrer und ist Teamfahrer oder war sogar irgendwie dran beteiligt am German Racing Technology Team.
Genau, war Teammanager zu Beginn. Mittlerweile bin ich dann nur noch Teamfahrer.
Genau, also der kennt die Weltcup-Strecke im Cross-Country in- und auswendig, sitzt jede Menge Zeit auf dem Fahrrad, hat also definitiv Ahnung vom Radfahren und arbeitet in der Branche, denn du bist tätig bei Escolab. Da sitzen wir heute auch. Wir sitzen in deinem Büro, es ist wirklich gemütlich eingerichtet, so wie alle Büros bei Escolab. Ich glaube, das Büro von Mitch, dem Produktmanager, ist mit eines der bequemsten, gemütlichsten Büros in der Bike-Branche, oder?
Ja, absolut. Also meins sieht zwar ganz nett aus, aber ist eher ein Verhau im Vergleich zu Mitchs. Mitch hat eine schöne Couch. Mitch
Palast.
Mitch hat Palast, also eine schöne Couch und ist alles wirklich super aufgeräumt und gemütlich. Bei mir ist es dann eher andersrum. Eher ein bisschen rustikaler und eher ein Verhau. Aber ja.
Du verbringst mittlerweile 40 Stunden in diesem Büro, bist also Vollzeit angestellt bei Escolab. Genau. Und wie immer frage ich meine Interviewpartner, wie sind sie zum Radfahren gekommen, beziehungsweise zu dem Job, den sie jetzt nachgehen? Und da würde mich tatsächlich interessieren, wie du zum Radfahren gekommen bist und warum du doch in dieser Gravity-lastigen Umgebung bei Escolab immer noch am Cross-Country-Rad bleiben kannst.
Ist eine lange Geschichte, aber dafür haben wir ja Zeit.
Wir haben Zeit.
Prinzipiell früher habe ich, also ich war immer sportlich aktiv, also eigentlich in allen Disziplinen, auch im Alpenverein schon seit ganz, ganz kleiner Junge, fleißig am Skifahren. Ich bin in München geboren, sprich die Alpen sind mir bekannt. Aber in München gab es ja sowas wie Radfahren ja eigentlich nicht wirklich.
Nee, und wenn du in den Bergen warst, warst du doch immer der Münchner und nicht gern gesehen, oder?
Ja,
das... Bei mir auf dem Dorf höre ich das zumindest immer so, auch wenn die Münchner wieder alles zupacken.
Ja, so. Du weißt ja, als kleiner Junge nimmst du das nicht so wahr, nicht so auf. Aber tatsächlich war es eher das Skifahren an sich. Also Langlaufen als kleiner Junge auch nicht. Ja. Nein, aber ich habe in München Fußball gespielt. Also das war eigentlich meine Sportart. Die habe ich angefangen mit 5 Jahren. Ging immer weiter hinauf, ich glaube bis zur B-Jugend. B-Jugend ist so 17 Jahre alt. Ja. Und da habe ich in München immer nur Fußball gespielt. Dann war es so, dass ich als ganz, ganz kleiner Junge immer wieder, oder eigentlich bin ich in Frankreich aufgewachsen, weil mein Vater dort, also in Elsass, seine Doktorstelle vollendet hat. Sprich, meine Familie, meine Mutter und ich plus mein Vater sind nach Frankreich gezogen, als ich klein war, und haben dort 2 Jahre gelebt.
Du dann auch?
Ja, klar. Ach, ich auch. Also wie gesagt, als kleiner Junge nimmst du ja auch nichts wahr. Aber wie gesagt, da war der Kontakt zu Frankreich eben da. Und dieser Kontakt oder diese Familien, die wir dort kennengelernt haben, also mehr meine Mutter, der ist uns geblieben. Und da ist auch mein bester Freund dort. Also seitdem ich bin jetzt 29, seit 29 Jahren kennt er mich, er ist 31 und wie gesagt, uns verbindet eine sehr enge Freundschaft und die ist auch immer geblieben. Und in der Zeit, wo ich in München Fußball gespielt habe, bin ich in Ferien meistens nach Frankreich, weil diese Postdoc-Stelle dann doch noch nicht komplett fertig war. Ja. Und in den Ferien habe ich keinen Fußball gespielt, sondern ich war auf dem Rad.
Dein Kumpel Radfahrer war?
Genau, mein Kumpel war in so einem Verein tätig, und dem seine Verein tätig, als kleiner Junge auch nicht, aber denen seine Eltern waren im Verein tätig, und er hat mich mal zu so einem Vereinstraining mitgenommen und habe ich so in die Radwelt reingeschnuppert.
Das war aber Straße, oder?
Nein, das war Mountainbike. Bereits Mountainbike, aber natürlich Mountainbike Cross Country.
Ja, klar.
Genau, und da im Elsass ist es tatsächlich so, dass da die ganze Jugend eigentlich, ich würde sagen, fast zu gleichen Teilen auf dem Land Fußball oder Rad fährt. Und bei uns in München ist es ja zu 99% Fußball eigentlich.
Ja.
Genau, und dann war es diese Abwechslung, dass ich in München Fußball gespielt habe, in Frankreich Rad gefahren bin. War halt dann immer irgendwie gegeben. Dann kam es irgendwann mal so, im Wintersport bin ich trotzdem noch fleißig aktiv gewesen, Skifahren, mittlerweile dann auch Snowboard. Und dann habe ich, als ich 5 Jahre Snowboard gefahren bin, so Freestyle im Park halt umher, habe ich bei den deutschen Meisterschaften mitgemacht. Allerdings nicht im Snowboard, sondern im Freestyle, also mit Ski.
Obwohl du eigentlich Snowboarder warst?
Genau. Das war ein bisschen fatal.
Ja. Kann ich mir vorstellen.
Das war der Grund war der, alle meine Kumpels haben mittlerweile auf Ski gewechselt.
Ja.
Es war so die Zeit, wo Ski wieder so ein bisschen eine Renaissance bekommen hat.
Ja.
Und ja, ich habe dann irgendwie den Sprung nicht geschafft zu den Ski, wollte aber trotzdem dabei sein bei den deutschen Meisterschaften. Und das ist ja auch wie überall jetzt irgendwo, wenn du die Lizenz hast, dann kannst du da mitmachen. Ja. Und ich hatte die Lizenz und habe mir einfach Ski ausgeliehen und bin da mitgefahren.
Aber du hast dich komplett aus dem Leben geschossen, oder was? Also keine Ahnung, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jetzt morgen auf dem Ski stehen, ich bin eigentlich Snowboarder und ich müsste jetzt morgen auf dem Ski stehen und so eine Rampe rüberspringen, würde ich komplett...
Ja, das ist halt, du stehst beim Snowboard ja schräg drauf und bei den Schienen gerade und das war so ein bisschen mein Problem. Also ich war im Park richtig, richtig gut. Also ich
auch mit Skiern?
Nee, mit dem Brett.
Mit dem Brett, mit
Snowboard, ja. Also da konnte ich echt alles, also 720, es war alles kein Problem. Backflips und so, krass. War cool. Ja, genau. Und ich dachte halt, ja, mein, leist ja Ski aus, so vom Gefühl her kommst du schnell rein. Ich meine, ich bin hier mit Ski aufgewachsen. Das kriege ich schon irgendwie hin. Und ja, so in den Vorläufen ging es auch noch gut. Und irgendwann mal habe ich halt gemeint, ich müsste halt einen Cork-Backflip machen.
Mhm.
Also Backflip mit, was, 360 noch drinnen. Naja, und ich habe die Drehung nicht komplett geschafft. Sprich, ich bin so schräg gelandet, wie ich halt mit dem Snowboard landen würde.
Ja.
Ja, und das halt im Landing. Und dann war es so, dass mir einfach die Beine mehr oder weniger abgeknickt sind. Kann man sich so vorstellen mit dem Skischuh. Ich lande halt schräg zur Landung.
Du hast dir beide Beine gebrochen?
Nein.
Nee. Oh Gott.
Nicht so wild.
Mein Kopf spielt gerade vor.
Nee, alles gut. Aber du musst dir vorstellen, ich lande da schräg und mich haut es halt hin.
Das ist gerade wie im Horrorfilm, und, weil ich kann die Augen nicht zuhalten, weil ich muss dir zuhören.
Und genau, in dem Moment habe ich dann schon gemerkt, ah, scheiße, da ist irgendwie was passiert. Das Bein weh. Aber ich habe es noch nicht so wirklich realisiert, weil du ja in dem festen Skischuh drin bist. Ja. Also da bist du ja doch irgendwie fixiert. Und ja, dann beim Nachhausefahren habe ich Skischuh ausgezogen und dann ist das Ding so richtig angeschwollen.
Hat so einen dicken Fuß oder wahrscheinlich alles dann im Arsch, oder?
Dickes Wadenbein, mehr oder weniger. Habe ich auch das Humpeln angefahren und da wurde es immer schlimmer. Und zu Hause waren wir dann beim Arzt. Dann wurde festgestellt, dass ich mir das Wadenbein gebrochen habe.
Ja.
Ist eigentlich keine krasse Verletzung, also Skibein wäre viel schlimmer. Daher, der Sturz war viel, viel glimpflicher, als er eigentlich sich anhört. Aber das Wadenbein war gebrochen. Und dann hat der Arzt festgestellt, dass in dem Wadenbein mehr oder weniger so ein gutartiger Tumor ist.
Oh, krass.
Das heißt, dass das Wadenbein an sich schwächer ist, als alle anderen Knochen im Körper.
Was nicht gut ist.
Genau. So. Und er hat uns empfohlen, alle Kontaktsportarten praktisch zu vermeiden. Weil, wenn ich da wieder einen Schlag drauf kriege, dann wird es wieder brechen.
Mhm.
Genau, und dann war halt bei mir das Problem, ja okay, jetzt haben wir Winter, Kontaktsportarten im Winter hast du ja keine, das ist mit Skifahren okay, das heilt schon wieder. Nur im Sommer mit Fußball, dann musst du dir mal überlegen, was du da machst.
Du bist aufs Rad gestiegen.
Genau, und dann kam die Idee, ja okay, du fährst ja Rad, das machst du ja auch gern. Jetzt ist es so kurz vor den Herrenjahrgängen. Körperlich war ich jetzt nie ein Brackel, also nie so ein Viech, der ist da.
Warst auch mal ein Lauch wie ich.
Ja, was heißt Lauch? Ich war immer so der Läufer, weißt du, ich wusste immer, die Ausdauer, die tat mir gut, das konnte ich, aber so körperlich habe ich immer so ein paar Einbußen gehabt. Und ich war halt einfach nicht groß genug, ich bin 1,75, da fehlt es halt vielleicht einfach von der Körperstatur.
Ja, kurzer Backlook nochmal nach Elsass, dein bester Kumpel. Ich habe häufig schon gehört, dass in Frankreich viel, viel elitärer, oder was heißt elitärer, ist vielleicht der falsche Begriff, aber viel, viel breiter in den Vereinen trainiert wird. Sprich, dass Cross-Country-Fahrer auch Downhill fahren müssen und Trial fahren müssen. Weißt du da mehr? Hast du das auch mal ausprobiert, wenn du da mit dem Kontakt in Frankreich fahren warst mit dem Verein?
Da waren wir tatsächlich eigentlich hauptsächlich irgendwie so Touren gemeinsam fahren.
Aber hat er das so gemacht?
Also die hatten schon ein bisschen mehr technische Unterstützung, aber ich fand generell war einfach diese Vereinsunterstützung viel mehr da als bei uns.
Ja.
Also das ist vielleicht der hauptsächliche Unterschied, dass sich Leute engagieren und bemühen, diese Vereine oder das Mountainbiken da wirklich aufzuziehen.
Ja, das und ist so ein bisschen so eine grunddeutsche Mentalität, dass halt jeder nur seinen eigenen
ja, Nutzen also rausziehen möchte. Ja, es gibt sicherlich Vereine bei uns, die das auch richtig fördern und die das richtig pushen. Aber da in Frankreich, das kann auch nur eine Ausnahme gewesen sein, da hatte ich das Gefühl, dass die da richtig dahinter sind.
Okay, cool. Wieder zurück zum Winter. Dein erster Winter, wo du dann nur Radfahren konntest. Dementsprechend bist du dann einfach beim Cross-Country-Faden geblieben, oder?
Ja, dann habe ich erstmal geschaut, was es denn überhaupt bei uns herum gibt. Ich meine, du trainierst ja nicht nur, sondern du willst ja auch Rennen fahren. Und ich bin tatsächlich in Frankreich auch immer in den Ferien Rennen gefahren. Ja. Aber ich dachte, bei uns gibt es nichts. Ich meine.
Aber jetzt mal doof gefragt, du warst Freestyler im Skifahren, auf dem Snowboard unterwegs. Das sind alles abfahrtsorientierte Gravity-Sportarten. Wieso bist du bei der engen Klamotte auf dem Cross-Country-Rad geblieben? Gab es nicht den Moment, wo du irgendwo mal eine Anliegerkurve gefahren bist und gesagt hast, boah geil, ich will auch wie Josh Bender die Klippen runter droppen oder so? Ich meine, das ist ja die Parallele, wenn du die vom Skifahren ziehst, die gab es nicht, oder was?
Doch, die gab es schon. Also ich hatte nie wirklich Angst in Trails oder irgendwie bergab. Aber es war einfach, wie gesagt, in Frankreich waren halt diese Cross-Country-Bikes und ich habe mit denen in Berührung gekommen. Und mir hat es tatsächlich auch Spaß gemacht, diese Intervalle zu fahren, dieses Limit zu gehen, dieses Trainieren.
Der und, Leistungsgedanke dann einfach, oder? Den genau. Körper einfach zu trainieren und das Leistungsniveau zu erhöhen.
Ja, also damals ging es mir noch gar nicht um die Leistung, es ging mir eher so um dieses mal bergauf antesten, was der andere kann, zu schauen, ob der mitkommt oder nicht. Einfach dieser Zweikampf oder dieser Mehrkampf.
Wettkampf,
dieser Mehrkampf, dieser Wettkampf gegen andere. Das hat mir irgendwie mehr Spaß gemacht, als nur dieses reine Bergabfahren.
Dann hast du geguckt, ob es Rennen gab.
Genau,
geguckt. Wie bist du zum Weltcup gekommen? Also war das wirklich so eine klassische Entwicklung, ich fahre 5 Rennen mit und dann wurde ich gesichtet und jemand hat gesagt, da ist Weltcup, kannst du auch mitfahren? Oder wie lief das bei dir
an? Naja, bei mir lief es ein bisschen komplizierter. Ich war mittlerweile 17, habe angefangen, bei Bundesliga-Rennen mitzufahren. Also da gab es da doch Internet und so. Man konnte durch Google herausfinden, dass es doch ein paar Rennen gab. Habe bei Bundesliga-Rennen mitgemacht. Zu Beginn nicht wirklich gut. Wurde aber dann wirklich von Rennen zu Rennen besser. Habe es dann auch direkt in der ersten Saison dann in Bayern-Kader geschafft.
Stark.
Genau, und das war dann Junioren. Ne? Genau, Junioren. Dann hatte ich noch ein Jahr Junioren. Da wurde es dann auch wirklich besser, bin ich auch Top 10 in der Bundesliga-Rennen gefahren, aber noch keine Weltcups. Und mein erstes Weltcup-Rennen bin ich dann in Offenburg im ersten Jahr U23 gefahren. Genau, da wurde es dann langsam ernst. Ich habe mir immer wieder neue Ziele gesteckt, dass ich höher komme. Genau, und da wurde es mit 19 dann bin ich beim ersten Weltcup gestartet.
Mit dem Support vom Bayern-Kader oder haben dich deine Eltern hingefahren? Bist du hingefahren?
Genau, also viel haben natürlich zu Beginn meine Eltern gemacht.
Ja.
Aber der Support vom Bayern-Kader war zu Beginn eigentlich auch wesentlich. Mein erster Trainer, der Karl-Heinz Buhl, ich weiß nicht, kennst du den?
Nee.
Ja, Megatrainer. Hat uns wirklich das Radfahren Spaß gemacht, aber auch das Trainieren gelernt. Also es war nicht immer nur Spaß, sondern es tat auch manchmal weh. Das war cool. Und ja, da sind wir in der Jugend ziemlich viel miteinander unterwegs gewesen, auch im Trainingslager am Gardasee zum Beispiel. Und dann kam es zu der Bundesliga-Rennen, hat sich immer weiter entwickelt. Ich habe meinen Ehrgeiz gefunden, oder den hatte ich ja eigentlich schon immer, habe aber versucht, dann noch besser zu werden, weil mir das nicht gereicht hat. Und dann wurde es immer mehr, immer professioneller und dann kam ich so langsam ins Weltcup-Geschehen rein.
Jetzt ist es ja so, wie alt warst du da, als du in den Weltcup mitgefahren bist?
19.
Das ist ja schon so ein Alter nach der Schule. Ich nehme an, du hast ein Abitur gemacht.
Ja.
Du bist ja ein schlaues Kerlchen, wenn du prämiert worden bist. das ist ja schon so ein Scheidepunkt im Leben, wo die Eltern da stehen und sagen, Junge, lern bloß was Richtiges. Und dann steht aber der Sport da, wo du deinen ersten Weltcup mitgefahren bist. Wie ging es weiter?
Ja.
Hast du dich... Du musstest dich entscheiden und jetzt hast du einen 40-Stunden-Job und ich weiß, dass du dein abgeschlossenes Studium hast.
Ja.
Aber du hast dich also für ein Studium und den Sport entschieden, das parallel zu machen,
wenn also ich
das mal vorwegnehmen darf, oder?
Genau, also ich habe nach dem Abi tatsächlich ein Jahr Pause gemacht. weil ich mir gesagt habe, hey, jetzt versuchst du das mit dem Sport mal wirklich seriös.
Ja, das Gleiche habe ich auch gemacht. Interessant.
Also versuchst du es mit dem Sport seriös, schaust, ob du mal vorwärts kommst, weil ich war ja doch ein ziemlicher Späteinsteiger.
Mhm. Ja, 17, bei mir auch. Ja.
Mit 17 in die Bundesliga-Welt einzutauchen, da wo die anderen jetzt schon seit 10 Jahren drin sind oder seit 8 Jahren, klar fährst du da erstmal hinterher. Ich meine, du hast die Ausdauer vielleicht nicht, die Technik nicht, die Kraft nicht. Das muss halt eben erst alles kommen. Und na, für mich war das logisch, jetzt hast du das gemacht, du wirst immer besser. Mach mal nach dem Abi weiter. Und habe das ein Jahr gemacht. Ja, wurde nicht wirklich besser. Also ich dachte, ich mache da Quantensprünge und werde gleich Weltmeister, so ungefähr. Aber es wurde nur peu à peu besser.
Und dann hast du dich für ein Studium entschieden?
Dann habe ich...
Sicherheitshalber? War das
genau, dann war es so, natürlich haben meine Eltern gesagt, hey, machen wir was Gescheites aus dir. Habe in Bamberg das Studieren angefangen, habe dort internationale BWL studiert, allerdings nur ein Jahr, also 2 Semester. Dann habe ich gemerkt, hey, das bist nicht du. Es ist interessant, es ist die Wirtschaft, du kannst damit Kohle verdienen, aber das bist einfach nicht du. Und habe mich zurückbesonnen und habe gesagt, was willst du eigentlich machen? Ja, und dann kam ich halt irgendwie wieder aufs Radfahren. Und das lief alles neben dem Studium noch ziemlich gut. Also ich habe weiterhin trainiert und habe mir einfach gesagt, hey, versuch doch mal das Radfahren irgendwie ins Studium zu integrieren. Und dann kam ich auf Sportwissenschaften. Und das habe ich an der TU studiert dann, in München wieder zurück.
Würdest du, wenn du jetzt beurteilen müsstest, ich fange mal nur an, eine Frage zu stellen, du musst ja neu formulieren, weil die Frage dann in meinem Kopf noch nicht fertig formuliert ist. Fällt mir häufig auf, dass mir das passiert. Entschuldigt, liebe Zuhörer. Wenn du jetzt rückblickend beurteilst deine Entscheidungsfindung, ob Studium oder Sport, würdest du sagen, dass in Deutschland die Möglichkeiten da sind, nach der Schule in den Profisport einzusteigen und dass man Support hat? Oder würdest du sagen, auf Deutschland in gar keinen Fall, mach lieber ein Studium? Also wenn du jetzt einen 19-Jährigen hast, der an der gleichen Stelle steht und der würde dich fragen, Max, was soll ich machen? Was würdest du ihm an die Hand geben, wenn seine Eltern da jetzt unabhängig sind?
Also Stand jetzt würde ich sagen, du brauchst immer ein Backup. Ja. Ich meine, du kannst so gut sein, wie du willst, wenn du dann alles auf eine Karte setzt und du brichst dir jetzt irgendwas richtig krass und du kannst einfach nie mehr wieder an diesem Niveau anknüpfen, hast nichts gelernt, hast keine Ausbildung, dann ist es schwierig, da wieder einzusteigen.
Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders.
Okay.
Weil wenn jemand zu 100% in den Sport einsteigt oder lebt, dann ist er immer in der Lage, auch nach dem Sport sich zu 100% etwas anderem zu widmen. Und ich glaube gerade die Radbranche, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nur im abfahrtslastigen Gravity-Bereich, also zumindest die Sponsoren, mit denen ich so zusammenarbeite, kommen halt alle aus der Richtung. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade in der Radbranche, wenn du da ein zielstrebiger junger Mann bist, ob jetzt sportlich oder wirtschaftlich, hast du immer die Chance, dich da zu verwirklichen. Also ich meine, schau dir den Tobi an. Der wird, glaube ich, jeden gestrandeten Rennen, also bei Escalab, wir reden vom Tobi, das ist der Chef von Escalab, ich glaube, der wird jeden gestrandeten Rennfahrer nehmen, weil er einfach sieht, okay, ein Rennfahrer ist ein disziplinierter junger Mann, der trainiert, und ob der jetzt was gelernt hat oder nicht, das kann er sich alles noch beibringen, weil er einfach dieses Rennfahrer-Gen hat.
Ich weiß tatsächlich nicht, ob du es dir beibringen kannst selber, aber was so ein Racer hat, das hat einfach dieser Wille zu bestehen und dieser Wille, etwas vorwärts zu bringen.
Ja.
Und ich glaube, wenn du diesen Willen hast, dann kommst du auch in der Arbeitswelt weiter. Aber ich, also für mich, habe einfach gemerkt, nur Sport machen, weißt, da machst du ja nichts für die Birne eigentlich.
Ja, das ist tatsächlich auch ein anderer Aspekt, den man nicht vergessen darf.
Genau, ich fand dann einfach immer, wenn du viel Sport gemacht hast, ich meine, 5-6 Stunden am Tag trainieren, das ist viel, aber du hast ja immer noch 5-6 Stunden am Tag offen.
True story.
Genau, und was machst du dann mit der Zeit?
Vor allen Dingen, also ich habe ja auch dual studiert und ein berufsbegleitendes Studium gemacht, und das ließ sich tatsächlich relativ gut mit dem Sport vereinbaren.
Es ist exakt
und es gibt dasselbe. Heutzutage, ja, 2020, muss man sich mal überlegen, genügend Möglichkeiten, irgendwie nebenbei zu studieren. Also von daher gibt es auf jeden Fall mehr Möglichkeiten für Sportler, als es früher der Fall war.
Absolut.
Cool.
Also ich finde auch, dass du dich neben dem Studium und dem Sport, beides zu gleichen Teilen, ziemlich gut organisieren kannst. Also wenn du das hinkriegst, zu trainieren und gleichzeitig zu lernen, dann spricht nichts dagegen, beides parallel zu machen. Wie gesagt, du musst dann nur diesen Willen haben, das eben durchzuziehen.
Das ist ja auch, also wie du schon sagst, für die Birne manchmal richtig hilfreich.
Ja, ich meine, wie oft kommt ein Sportler ins Selbstzweifeln?
Ja.
Und wenn du was anderes hast, um da einfach so ein bisschen Ablenkung reinzukriegen, um ein bisschen mal deinen Horizont selbst zu erweitern, ja, dann kommst du auch am Ende im Sport weiter.
Ja, interessant. Also ich habe echt viele, viele Sportler oder Rennfahrer kennengelernt, die einfach einen anderen Drive hatten, einen anderen Willen, was zu bewegen als andere Leute. Tobi Woggan ist auch ein exemplarisches Beispiel dafür, kann man nicht anders sagen. Und der war jetzt im Rennsport nicht so erfolgreich. Sorry, Tobi. ich wollte jetzt zu der Frage kommen, auf deinem Instagram-Account hieß du mal Max Holz Mountainbike Pro.
Ja.
Damit ist die Frage, ob du dich selber als Profi bezeichnet hast, hinfällig, weil du hast es getan. Aber konntest du jemals von dem Sport wirklich leben, als Cross-Country-Fahrer, der Weltcup und Bundesliga gefahren ist, also von den Sponsoren?
Nie. Aber die Frage ist auch immer, was bezeichnest du als Profi? Profi, Halbprofi. Klar, ein Profi ist eigentlich jemand, der sein Geld damit verdient, zu 100%. Das war ich nie, aber es wäre schon komisch, irgendwie Max Holz Halbprofi MTB reinzuschreiben. Genau, also ein Halbprofi ist für mich jemand, der da schon ein bisschen Kohle verdient.
Ja.
Ist aber so betreibt, wie als wenn er Vollprofi wäre. Ja. Genau, und so sehe ich mich eigentlich eher.
Was glaubst du, woran es gescheitert ist, dass du nicht davon leben konntest? War es einfach, dass du sagst, es gibt zu wenig Leistungs- oder Sportförderung in der Radindustrie, dass heutzutage viel zu viel Wert auf Vermarktung gelegt wird und weniger auf Sportförderung? Oder liegt es woanders dran?
In erster Linie packe ich mich da immer an der eigenen Nase. Also vielleicht war ich halt einfach nicht gut genug. Also das muss ich auch ehrlich zugeben.
Aber nicht gut genug im Sport oder nicht gut genug in der Selbstvermarktung? Das sind ja zweierlei Themen.
Ersteres hauptsächlich.
Ja?
Ich meine, wenn Ersteres läuft, dann ist die Vermarktung noch einfacher. Mir hat es vielleicht auch, weil ich einfach ein Späteinsteiger war, weißt du? Das ist einfach, du brauchst ja so einen Ausdauersport zu kriegen. Solltest du ja schon ein paar Jahre trainiert haben. Also so 10 Jahre Training, sagt man, solltest du mindestens haben, um in dieses Experten- oder Profi-Level einzutauchen. Genau, und wie gesagt, ich habe mit 17 das seriöse Trainieren angefangen, dass ich mit 22, 23 nicht Vollprofi war, war mir dann irgendwo auch klar. Ja. Aber tatsächlich, diese Selbstvermarktung, ja, ich habe es schon gemacht oder versucht zu machen, aber so richtig professionell dahinter war ich nicht.
Ja, ist ja schwierig als Rennfahrer. Also
ja.
kann ich aus eigenen Erfahrungen sprechen. Jetzt ist es ja so, dass, wenn man das Ganze mal vergleicht, glaube ich, gibt es kaum einen Cross-Country-Fahrer, der sagen könnte, seine Masterarbeit über einen Fahrradsattel wurde von der Uni oder von der TU München prämiert. Du hast tatsächlich es geschafft, vom Mountainbike-Profi in die Fahrradindustrie ganz, ganz tief einzutauchen, ein Produkt mitzuentwickeln, an einer Uni eine Masterarbeit darüber zu schreiben und das Ganze dann noch von der Uni prämiert zu bekommen. Erzähl doch mal ein bisschen was, wie es dazu gekommen ist, dass du tatsächlich hier bei Escalab so ein Projekt zustande bekommen konntest.
Ich fange mal nochmal bei diesen Sportwissenschaften an.
Ja.
Also das war mein Bachelor, mein Basisstudium. Und da habe ich schon gemerkt, es geht in die richtige Richtung, ich will genau das machen. Und diese technischen Studiengänge haben mich am meisten interessiert. Bewegungswissenschaften, Biomechanik, so Materiallehre und dieses ganze Zeugs hat mich am meisten interessiert.
Dann, der Lukas hier bei Escalab hat auch Biomechanik, oder? Hat er studiert?
Human Factor Engineering heißt es. Auch an der TU in Garching draußen.
Geil.
Ein Studiengang, der auf so Produktentwicklung ziemlich abzielt. Also das ist ein Studiengang, der tatsächlich Produktentwickler hervorbringen soll. Die Simone, die auch jetzt mittlerweile im Haus ist, hat das auch studiert.
Ach krass.
Dieser Studiengang ist aber sehr Automotive-lastig.
Ja.
Genau, und ich habe mich da auch beworben gehabt.
Ja.
Habe die Zusage nicht bekommen.
Ah ja, vielleicht gar nicht so schlecht.
Genau, und dann bin ich bei Diagnostic and Training gelandet.
Cool. Das
ist praktisch so eine Fortführung von Sportwissenschaften. Und habe mich da dann auf Biomechanik spezialisiert. Zwischen Bachelor und Master habe ich hier in der Firma bei Escalab Praktikum gemacht.
Mhm.
Weil ich halt eigentlich diesen Engineering und also Human Factor Engineering Masterplatz bekommen wollte. Und halt ein Pflichtpraktikum gebraucht habe.
Ja.
Was in diese Richtung Ergonomie und diese Richtung Produktentwicklung abzielt. Also war ich hier, ich glaube 3 Monate. Praktikum gemacht, mich erneut beworben, hat auch nicht geklappt. Aber wie gesagt, ich hatte ja diesen Diagnostik- und Training-Master bereits in der Tasche und habe gesagt, okay, dann gehe ich halt eben da in die Richtung. Habe ich mehr oder weniger treiben lassen und habe dann schon nach einem halben Jahr gemerkt, hey, da gibt es ja genauso Biomechanik, da gibt es genauso Bewegungswissenschaften. Naja, und so war für mich der Weg, okay, ich komme halt dann nicht aus der Ingenieursseite und mache die Produktentwicklung, sondern ich komme von der Sportseite und mache die Produktentwicklung und kann praktisch diese Überleitung zwischen Sportler und Ingenieure vielleicht besser erklären. Und halt eben das, ja, mit einem gewissen praktischen Wissen und damit der Theorie noch ein bisschen aufarbeiten.
Stark.
Ja. Und dann war es so, diese 2 Jahre Master kam irgendwann mal zu dieser Abschlussarbeit und ich hatte keine Ahnung, was ich da machen sollte. Keinen Plan. Du stehst da am Ende von deinem Studium, weißt eh nicht, was du mit dir anfangen sollst und jetzt sollst du dir eine Arbeit ausdenken. Dann gab es so Sachen, die mehr oder weniger im Raum geschmissen waren, aber es war alles irgendwie nicht so interessant. Und mittlerweile war ich von SQLab auch gesponsert und saß da mal mit dem Tobi zusammen. Und dann haben wir uns so über den 612 unterhalten. Und ich wollte irgendwas mit dem Sattel machen. Ich bin den Sattel gefahren und wollte irgendwie den Sattel noch detaillierter untersuchen. Oder wollte mir einfach anschauen, hey, was passiert denn eigentlich mit so einem Sattel, mit dem Satteldruck, mit diesen Kontaktpunkten, wenn du dich tatsächlich bewegst, also wenn du deine Leistung erhöhst. Sprich, du fährst einen Berg rauf, hast du logischerweise eine andere Leistung auf dem Pedal, als wenn du jetzt bergab fährst oder wenn du in der Ebene fährst. Genau, und das habe ich ihm vorgeschlagen. Fand er ganz cool, das Thema. Dann habe ich es in der Uni vorgeschlagen, meinem Prof. Er fand es auch ganz cool, hat es auch bis jetzt noch weniger gemacht, also wenige Leute gemacht, dass sie so die Leistung untersucht haben. Und dann hat sich so die Voruntersuchung ergeben. Dann,
du hast dann also Probanden gesucht, die haben sich, ich glaube, eine halbe Stunde aufs Rad gesetzt und mussten verschiedene Intervalle abfahren, oder wie hat das funktioniert, dass du die Leistung simulieren konntest?
Ja, also zu Beginn habe ich so eine Voruntersuchung gemacht, weil ich wollte auch schauen, dass was rauskommt.
Ja.
Für mich, Wissenschaft ist alles schön und gut. Aber wenn ich etwas analysiere und untersuche und wissenschaftlich bearbeite, dann brauche ich ein Ziel.
Ja.
Genau. Und wenn ich irgendwie einfach drauf los untersuche und es kommt nichts raus, dann bin ich schlecht drauf. Ganz einfach gesagt. Und also habe ich so, ich glaube, mit 6, 7 Leuten so Voruntersuchungen gemacht und habe mir eben angeschaut, was passiert, wenn du, du kennst auch so einen Stufentest, oder?
Mhm, klar.
Genau. Da erhöhst du die Leistung von 80 Watt, immer um so 20 Watt Stufen, alle 3 Minuten.
Ja.
Was passiert, wenn du bei 80 startest und bis zur Ausbelastung gehst? Und habe unter dem Sattel so eine Druckmessfolie gelegt und mir einfach mal angeschaut, also die komplett über die komplette Zeit durchlaufen lassen und mir angeschaut, was passiert mit dem Druckbild. Also einerseits wird der Druck mehr oder wird es weniger, wenn du reintrittst. Andererseits gibt es irgendwie eine Verschiebung, gibt es irgendwie eine Verteilung, eine Verlagerung von dem Druck. Was passiert eigentlich? Genau, und so ein paar vorherige Studien haben immer 2 Leistungsstufen untersucht, also entweder 100 oder 200 Watt oder 150 und 300 Watt. Aber keiner hat tatsächlich mal angefangen, von 0 oder von 80 in dem Fall bis zur subjektiven Ausbelastung das mal genau zu untersuchen.
Wie schwierig war es für dich, Probanden zu finden, die sich bis zur Ausbelastung quälen wollten?
Ging relativ gut.
Aber weil du dein ganzes Team gefragt hast, oder?
Nein.
Du hast den Trainer gefragt, hey, wann ist der nächste Laktattest? Und hast du einfach so eine Folie drunter gelegt.
Nein, tatsächlich ging es ziemlich gut, weil so ein Laktattest ist ja eigentlich schweineteuer.
Ja.
Genau. Und ich habe bei der Uni die Möglichkeit gehabt, einfach das anzubieten.
Ah, und dann haben die Leute quasi einen Gratis-Test bekommen.
Genau, aber es waren bei mir 2 Tage. Das heißt, die Probanden mussten 2-mal reinkommen.
Ja.
Beim ersten Tag war das dieser Stufentest, inklusive Laktatabnahme und inklusive so eine Trainingsberatung mehr oder weniger, die ich dann jedem Probanden geben konnte. Und der zweite Testtag war dann aufgrund von den Ergebnissen von dem ersten Test so weitere Untersuchungen.
Ja.
Und für den zweiten Testtag habe ich dann von Tobi ein paar Sachen bekommen, die ich dann den Probanden gegeben habe.
Okay, cool.
Also es waren mehr oder weniger halt Geschenke.
Für die eine coole Win-Win-Situation, dass die sich da für dich gequält haben.
Genau, dass sie sich gequält haben. Ich meine, der erste Test, es waren 2 Stunden ungefähr, also inklusive Einstellung, inklusive Normalisierung, was du da alles machen musst. Und der zweite Tag waren dann auch nochmal 1,5 Stunden. Also im Großen und Ganzen merkst du, das war schon ziemlich umfangreich. Ich hatte insgesamt 30 Probanden.
Was ist rausgekommen? Was passiert? Man geht vorne auf die Spitze, oder?
Ja, nicht wirklich. Also rausgekommen ist in erster Linie, dass du, dass der Druck, der Satteldruck weniger wird.
Weil du natürlich, ja, mehr.
Genau,
mehr
du drückst mehr im Endeffekt auf aufs Pedal und hebst dich so ganz locker aus dem Sattel raus. Das war das erste große Ergebnis, was ich halt bei dir untersucht habe. Und das zweite war, dass es so einen Punkt gab, das war jetzt bei 30 Probanden zwischen 180 und 200 Watt. Bei dem haben die Probanden angefangen, so eine Beckenvorrotation zu kommen. Also das Becken zu kippen, so nach vorne. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du das Treppen nach oben gehst, dann ist es einfacher, die Treppen nach oben zu gehen, wenn du dich so ein bisschen nach vorne beugst.
Ja.
Genau. Und das ist so eine, mehr oder weniger so eine Vorspannung, die da einsetzt. Und die war tatsächlich, egal wie schwer die Leute waren, egal wie groß die Leute waren, war bei allen in dieser Range von ca. 200 Watt. Und das war eben das zweite große Ergebnis.
Und die 200 Watt tritt man ja im Cross-Country-Rennen wahrscheinlich häufiger.
Absolut, absolut.
Also ich weiß nicht, ich kenne die Wattzahl nicht, die ihr durchgeht oder den Durchschnitt, den ihr tritt, aber ich gehe mal davon aus, dass eigentlich jeder Uphill wird sicherlich mit 200 Watt getreten oder über 200 Watt.
Das reicht nicht. Wir fahren Grundlagenausdauer mit 200 Watt.
Tatsächlich, ja?
Ja, also wenn wir 5-6 Stunden trainieren gehen, dann ist so eine Average oder Normalized Power ist bei 200 Watt oder sogar drüber.
Stark.
Ja.
Interessant. Hat sich dann, also du hast dann diese Ergebnisse gehabt, die Druckbilder, ich meine, die müssen wir jetzt nicht erklären, nicht, dass er andere Sattelhersteller dann, und die hast du dann einfach genommen und dann dementsprechend bist du hier zum Produktentwickler gegangen von Escalab und hast gesagt, hier, mach mal da ein bisschen eine Pfeile ansetzen und mal da ein bisschen Schaumstoff mehr, oder wie hat das dann funktioniert? Wie hast du?
Wenn es so einfach gewesen wäre, dann wäre es schön. Nein, ich hatte tatsächlich keine Ahnung. Ich hatte die theoretischen Ergebnisse. Und habe sie dem Tobi vorgestellt und er hat gesagt, hey, wenn du den 6-12 besser machen kannst, dann mach.
Ja.
Er hatte keine Ahnung, wie das funktioniert, wie wir diese Daten umsetzen. Ich hatte keine Ahnung und habe dann einfach mehr oder weniger von der Theorie diese Überleitung zur Praxis gesucht.
Und dann ausprobiert,
Trial Error. Ausprobiert, genau, viele Sachen verändert, viele Sachen ergänzt.
Ihr fahrt ja tatsächlich auf Gipsmodellen, richtig?
Genau.
Oder 3D-Druck mittlerweile auch. Aber
genau, aber trotzdem
mit
so
Gips gemacht.
Genau, wir haben so eine Schale, so eine Basis, die wird dann entweder weggeschliffen an manchen Stellen und dann eben aufgegipst an anderen. Und dann halt gibt es so 3D-Drücke, die wir auch auf so eine Schale draufkleben und mit der wir fahren.
Spannend.
Ja.
Der 612, er hat es tatsächlich in die Serie geschafft und kann jetzt gefahren werden.
Ja, ist tatsächlich so. Also ich muss schon sagen, dass es auch für mich was Besonderes ist, also immer noch. Dass es dann mehr oder weniger nahtlos so geklappt hat. Fand ich geil.
Du hast mit diesem Escalab 612R ja nicht nur eine schöne Theorie- und Praxisüberleitung für dich hinbekommen, sondern die TU München hat das ja auch so gesehen und du hast eine Prämie bekommen.
Genau, also das war die letztendlich meine Abschlussfeier von der Uni und so 2 Wochen vorher hat der Prof mir eine E-Mail geschrieben, relativ aufgelöst, und nicht aufgelöst, ist vielleicht das falsche Wort, aber hat mich gefragt, ob ich mich denn angemeldet habe für diese Absolvia, weil er hätte mich, also meine Arbeit, für einen Preis eingereicht und mich halt eben da nominiert. Und wenn die Nominierten nicht vor Ort wären, dann wäre das blöd.
Mhm.
Hat er mich noch 2 Mal danach angerufen, weil ich es nicht gesehen hatte. Und dann wusste ich schon, okay, ich sollte vielleicht da hingehen, weil es kann ja tatsächlich sein, dass ich da gewinne oder zumindest halt nominiert bin. Und dann war ich vor Ort. Ich meine, es waren circa 2000 Leute da. Also alle, die dem Jahr Abschluss gemacht haben von der Fakultät der Gesundheitswissenschaften, also alle Bacheloranden, alle Masteranden. Und dann kam es tatsächlich so, dass ich dann den Preis gewonnen habe.
Stark. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir haben einen prämierten Podcast-Interviewpartner. Wie spannend.
Ja.
Ich habe mit Tobi schon häufig drüber gesprochen. Ich meine, es ist ein kompletter Themenwechsel. Was heißt kompletten Themenwechsel? So schlimm ist es gar nicht. Ich habe mit Tobi schon häufig drüber gesprochen, dass Rennstrecken im Weltcup zu gefährlich werden. sowohl im Downhill als auch im Cross Country, weil natürlich die Kameras immer besser werden, die Übertragung immer besser werden, Red Bull TV mehr geguckt wird, die natürlich sehen, geil, wenn es actionreicher ist, gucken das mehr Leute. Die Strecken werden immer gefährlicher. Also in Südafrika war es damals schon so, wenn ich da noch zu meinen Weltcup-Zeiten zurückdenke, dass die Steinfelder der Cross-Country-Fahrer krasser waren als die Steinfelder der Downhiller. Natürlich waren die Geschwindigkeiten noch andere, aber nichtsdestotrotz waren es eigentlich härtere Steinfelder. Was sagst du dazu?
Ja, eigentlich ist es ja so, dass wir schon, also als Sportler oder als Disziplin, mehr Medienaufmerksamkeit wollen. Das heißt, es ist schon der richtige Schritt, das irgendwie attraktiver oder gefährlicher zu machen oder einfach gefährlicher zu machen. Andererseits ist es natürlich schon so, wenn du mit Puls 200 den Berg hochknallst, die auch immer steiler werden, das vergisst man ja auch immer, also die Strecken werden ja auch immer schwieriger und dann fährst du in so einen Rockgarden, der schwieriger ist als beim Downhill, da hast du die Schwierigkeit. Wir fahren tatsächlich nicht so schnell, das stimmt.
Aber ihr habt ja auch keine Protection an.
Null.
Also ich wollte gerade sagen,
das Einzige, was wir haben,
Hose ist, und eine Halbschale ist da dann in so einem
genau,
Steinfeld.
Also das einzige Polster, was wir haben, ist das Hosenpolster und das ist nicht viel. Genau, und wenn du da halt dann dich aufs Maul legst, dann tut es schon richtig weh.
Ich glaube, ich habe ein Video im Kopf von Nove Mesto. Tschechien, bist du da mal gefahren?
Ja, bin ich.
Da gibt es nämlich ein relativ roughes, geradeaus Steinfeld, am Ende in eine Linkskurve mündet.
Genau, das ist das Mieters Choice. Tatsächlich ist es nicht schwierig zu fahren.
Ich habe einen Schurter da durchfliegen sehen und habe mir gedacht, Junge, also wenn es ihn hinwickelt, ja, dann ist Polen offen.
Ja. Es ist tatsächlich nicht so schwierig zu fahren. Du musst dich trauen, du musst halt dieses Gefühl haben in dein Rad, dann kann jeder alles fahren. Es geht, also auf dem Weltcup-Niveau natürlich. Das Problem ist eher, dass du halt komplett fertig und komplett müde in diese Abfahrt gehst.
Ja, das
und dann werden die Abfahrten noch schwieriger.
Wir haben gesprochen über die Enduro-Rennen, weil da ist die Belastung natürlich auch genau ähnlich sind. Ja.
Genau, und wenn du dann immer müder wirst, ich meine, wir fahren ja 5-6 Runden und du fährst in Downhill immer müder rein, dann wird es halt problematisch. Und vor allem so die spitzen Steine, wenn es dich da hinlegt, dann tut es richtig weh.
Ab wann kommt der Punkt, wo Sportler sich vereinigen sollten und mal sagen sollten, hey, macht man einen Punkt, so geht's nicht?
Schwierig, oder?
Ich meine, wir hatten es im Downhill-Weltcup einmal, wo tatsächlich Aaron Gwynn und Claudio Calori den Red Bull Track Preview gemacht haben und die sind halt die Strecke nicht runtergekommen.
Okay.
Die haben halt gesagt, so, ey, ist einfach. Ja, da waren halt 25 Meter Off-Camber High Speed drin und die haben es halt nicht geschafft, ohne das Flatterband zu verlassen, also ohne die Strecke zu verlassen. Und wenn die beiden da schon nicht runterkommen, dann wird es für den Rest halt auch irgendwie Sodom und Gomorra.
Genau, das wird beim CC-Fahren auch nicht anders sein. Also erst wenn Schurter oder Van der Poel oder irgendjemand anders sagt, hey, das können wir nicht fahren, das geht nicht, dann wird reagiert. Aber solange die das können, wird der komplette Weltcup-Schwanz, der hinten dran hängt, halt mitgezogen.
Aber siehst du es kritisch allgemein? Also wenn du jetzt mal so ein Statement abgeben müsstest, bist du jetzt eher der Meinung, ach, das ist alles noch im grünen Bereich, zumindest im Cross-Country, oder sagst du auch schon, so langsam könnte man mal ein bisschen die Ohren aufsperren und drüber nachdenken, ob das alles noch so der sportliche Gedanke ist oder ob das nicht schon zu...
Ich sehe es eigentlich im grünen Bereich.
Ja.
Ja, also natürlich, es wird immer schwieriger, aber wir wollen ja die mediale Präsenz haben. Ja. Das ist ja das Wichtigste. Und wenn wir das irgendwie hinkriegen oder wenn Red Bull das fordert, damit es mediale Aufmerksamkeit bekommt, dann ist es der Weg, der zu gehen ist.
Spannend. Gerade beim Cross Country ist es ja ganz cool, ihr fahrt alle auf einmal. Also ich habe das immer bewundert beim Downhill-Weltcup, wenn das zeitgleich mit dem Cross Country-Weltcup war. Ihr habt ja im Prinzip Training, dann habt ihr Qualifikation, das ist eine Runde auf Zeit, glaube ich, oder?
Naja, also wir haben... Das Training sind die Tage vorher.
Ja.
Mittlerweile gibt es den Short Track.
Ja.
Das ist Freitagabend. Das sind die 40 besten, ich glaube, im World Cup Ranking oder im UCI Ranking. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich gehöre nicht darunter, deswegen weiß ich es nicht. genau, die fahren praktisch so eine relativ kleine Runde oft und machen so die Startplatzierung für das Rennen am Sonntag aus.
Okay.
Genau, und alles, was dann ab Platz 41 bis, je nachdem wie viele Teilnehmer es gibt, erfolgt dann nach dem UCI World Ranking.
Aber es fahren alle mit, oder? Es gibt ja dann keine Quali, richtig? Also Jeder, der angemeldet ist, der die Anmeldungskriterien geschafft hat oder vom jeweiligen Verband nominiert worden ist, darf am Sonntag oder
irgendwann das Finale ist. Also du brauchst halt deine Mindestanzahl an Punkten, damit du da überhaupt fahren darfst.
Oder das halt ist eben halt schon vom spannend, Verband. Weil das natürlich für Leute auch wie euch eine Möglichkeit gibt, bei Red Bull gesehen zu werden.
Absolut.
Weil ihr könnt ja trotzdem, wenn ihr jetzt einen guten Start hinlegt und ihr fahrt mal eben kurz in die Top 20 und haltet das 2-3 Runden, dann habt ihr die Möglichkeit, bei Red Bull TV zu sehen zu sein. Bei einem Downhill-Rennen ist es nicht so.
Ja.
Wird nur ausschließlich die Top 20 gezeigt. Und that's it. Und alle anderen fallen hinten runter.
Ja, also klar, wir starten gemeinsam, aber nach vorne kommt man nicht. Es sind keine Nasenbohrer da vorne unterwegs.
Ja, doch, wenn es ein Sturz in der Startsequenz ist oder so, dann kommst du mal vor, oder?
Dass du vorbeikommst, aber meistens steckst du halt eben auch in den Sturz drin. Ja. Da passiert ein Sturz vorne und nach hinten multipliziert sich das, dann liegen immer mehr Leute flach. Die Kamera ist immer vorne drauf, das stimmt schon. Und zu Beginn, die erste Runde, siehst du noch so die ersten 20, ersten 30 durchfahren, weil es ja doch recht eng ist. Aber danach sind eigentlich nur noch die ersten 5, 6, die gefilmt werden.
Was war deine beste Weltcup-Erfahrung oder dein spannendstes Weltcup-Rennen?
Das war ich in Val d'Isole, war echt ganz cool. Ich war mit meiner Freundin, damals Freundin, jetzt Frau, in Kroatien im Urlaub, bin Samstag dort ein C2-Rennen gefahren, habe das gewonnen und habe gesagt zu ihr, hey, morgen wäre Val d'Isole, haben wir Bock dahin zu fahren? Und sie, nee, ich habe gar keinen Bock, lass es sein. Und irgendwie habe ich dann doch ein gutes Gefühl gehabt, und aber in Kroatien hat es 35 Grad, also ich war eigentlich leer, also vom Tank. Ja, aber irgendwie habe ich es geschafft, sie zu überreden. Wir sind also nach Val d'Isole gefahren, über Nacht, ja, also 6-7 Stunden, weil wir uns irgendwie verfahren haben oder halt im Stau gestanden sind, mehr oder weniger. Und dann war ich Val d'Isole am Start und bin die erste Runde gefahren, ging es echt gut. Und dann zweite, dritte, vierte Runde, keine Power, nichts. Ich habe Plätze verloren, ich war dann gefühlt kommst du dir immer vor, als wenn du Letzter wärst, gell? Und dann weiß ich auch nicht, dann hat es in meinem Kopf Klick gemacht, ich habe irgendwie eine Cola gekriegt und dann bin ich das Rennen meines Lebens gefahren. Dann hatte ich tatsächlich Top 30 Rundenzeiten und bin dann noch auf, ich glaube, 60 wieder vorgefahren. In 3 Runden so viele Plätze geholt und so schnell gefahren wie noch nie. Geil. Obwohl ich eigentlich mit den ganzen Vorbelastungen nie so schnell hätte fahren können.
Ja. Stark.
Und das war tatsächlich mein schönstes Weltcup-Erlebnis, weil du musst ja eigentlich beim Weltcup immer 100% fit sein. Und selbst wenn ich mal ein gutes Gefühl hatte, solche Beine oder so einen Rennausgang wie da hatte ich nie.
Was war dein bestes Weltcup-Ergebnis?
Auch, es war dasselbe.
Es war 60. dann, oder?
Es hat irgendwie nie wirklich hingehauen.
Weil es ist super interessant, weil du ja bei einem Marathon am Bike-Festival auch die lange Distanz, Alter, da lässt du ja alle anderen alt aussehen. Aber ist dann beim Weltcup wirklich so krass das Leistungsniveau nochmal nach oben? Also gibt es ja noch so viele andere Menschen, die so gut und schnell Radfahren können? Absolut. Oder?
Also Weltcup ist tatsächlich eine komplett andere Liga. Vielleicht liegt es mir auch einfach nicht so. Also klar, ich fahre Weltcup-Niveau, alles gut, aber vielleicht kann ich das Cross-Country nicht so gut
wie
zum Beispiel Marathon.
Ja.
Oder im Winter fahre ich mittlerweile auch Cyclocross-Rennen. Da bin ich auch richtig gut.
Aber die sind doch eigentlich kürzer als...
Ja, es ist komisch. Ja, die sind kürzer, aber irgendwie gibt es nicht so lange Anstiege drin. Kurze Beschleunigungen. Ja. Und das geht auch wieder. Nur ich habe das Gefühl, wenn ich so 1-2 Minuten Berge fahre, dann explodiere ich jedes Mal.
Interessant.
Ja.
Super interessant.
Ja, aber wie gesagt, da habe ich bis heute auch keinen Schlüssel gefunden, der mich da noch weiter nach vorne bringt.
Ja, wir hatten mal eine Folge mit Tobi. Was wäre, wenn wir unser Wissen von heute schon damals gehabt hätten? Was hätten wir anders gemacht? Und das war super interessant.
Glaube ich.
Wenn ich dir die Frage stellen dürfte, was würdest du anders machen beim Training oder bei deiner Einschätzung von Rennfahren? Wärst du früher auf Marathon gewechselt, wenn du dein Wissen von heute hättest?
Boah, schwierige Frage. Eigentlich nicht. Weil eigentlich ist die Disziplin des CC-Fahren für mich immer noch interessanter. Also ich bin zwar nicht so gut drin, aber es macht mir mehr Spaß.
Das ist echt fies. Aber ja.
Also ich hätte geil. Wahrscheinlich nichts
geändert. Das spricht halt einfach die Leidenschaft aus dir. Und genau. Das ist ja eigentlich auch was sehr, sehr, sehr Positives, definitiv. Wir haben fast 45 Minuten. Ich komme zur letzten Frage. Was ist dein Lieblingstrail? Die Frage stellt ja Tobi immer, deswegen stelle ich dir jetzt auch immer.
Lieblingstrail?
Ja. Nein. Global gesehen, du darfst antworten, was du möchtest.
Theoretisch muss ich jetzt lokal antworten, oder?
Als Münchner musst du eigentlich sagen, Isar-Trails.
Genau, also die Isar-Trails ist natürlich das, wo ich...
Damit machst du dir auch gute Karten bei deinem Chef, weil der Tobi ist ja auch absoluter Isar-Trail-Fan.
Ja, ich meine, Isar-Trails sind saugeil, das fahre ich tatsächlich am liebsten, weil ich sie halt in- und auswendig kenne und nach jedem Winter sind sie ein bisschen verändert. Da bin ich heimisch, das macht jedes Mal Spaß. Da brauche ich von mir zu Hause 5 Minuten hin. Kommst fest aus der Großstadt am Tierpark vorbei auf die Trails. Das ist schon was Besonderes. Und es sind halt eben nicht nur Backup-Trails, sondern eben durch dieses Isartal rauf, runter, was ja ähnlich ist zum Cross-Country-Fahren.
Sehr, sehr cool. Gut. Max, vielen Dank.
Kasper.
Ich hoffe, den gerne. Zuhörern hat es gefallen.
Ja, wunderbar.
Wenn Ihnen das gefallen hat, drücken Sie bitte jetzt den grünen Button. Vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Und wir sehen uns.
Hoffentlich.
Ciao.
Ciao.